Ich habe gelernt, wie ein Prozess ist, wie ein Dialog sich gibt. Das heißt, du musst lernen, hören. Das, glaube ich, habe ich mehr gelernt unter den Armen, aber besonders bei den Indianervölkern.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
Der Kardinal vom Amazonas. Im Gespräch mit Erzbischof Leonardo Steiner. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit aktuellen Beiträgen, Interviews und Kommentaren zu den wichtigen Debatten unserer Zeit aus Religion, Politik und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Jetzt am Samstag, am 27. August, erhebt Papst Franziskus in Rom 20 Kirchenmänner zu Kardinälen. Einer von ihnen ist Leonardo Ulrich Steiner. Er ist seit 2019 Erzbischof des Amazonasbistums Manaus in Brasilien. Vor seiner Reise nach Rom ist Erzbischof Steiner in Deutschland zu Gast, unter anderem hier bei uns in Dresden bei Bischof Heinrich Timmer-Evers, den er seit vielen Jahren kennt, seit er einmal als Feriengeistlicher im Oldenburgischen tätig war. Und so passt es, dass er heute auch bei uns im Podcast zu Gast ist. Bevor wir loslegen, ein paar kurze biografische Infos. Leonardo Ulrich Steiner stammt aus einer deutschen Einwandererfamilie in Brasilien. Der 71-Jährige ist Franziskaner und 2019 wurde er von Papst Franziskus zum Erzbischof für das Amazonasbistum Manaus ernannt. Er kommt aus Südbrasilien, hat in Brasilien und Rom studiert und wirkte dann unter anderem in der Pfarrseelsorge und lehrte einige Zeit Philosophie in Rom. 2005 wurde er zum Prälaten ernannt, das heißt zum Leiter der Territorialprälatur São Felix und zum Bischof geweiht. Und einer der Konsekratoren war damals der Fechter Weihbischof Heinrich Timmer-Evers. Wir wollen uns heute mit ihm unterhalten über seine Arbeit in Amazonien, seinen Blick auf den synodalen Weg in Deutschland und den weltweiten synodalen Weg und über seine Pläne als neu ernannter Kardinal. Sehr geehrter Herr Kardinal, herzlich willkommen in Deutschland, herzlich willkommen im Bistum Dresden-Meißen und vor allen Dingen herzlich willkommen im Podcast mit Herz und Haltung. Hallo.
Danke, ich bin glücklich, dass ich teilnehmen kann und vielleicht ein bisschen einige Gedanken vorstellen kann.
Herr Kardinal, wie war denn Ihr Treffen mit Bischof Timmer-Evers? Sie beide scheinen sich ja ganz gut zu kennen.
Ja, das sind schon 25 Jahre her. Ja. Matthias Hembrock, der war Pfarrer in Rechterfeld, in Oldenburgerland. Und er suchte jemand für Urlaubsvertretung und war, der Bischof Timmer-Evers war ja Pfarrer in Fiesbeck, sind zwei nachbaren Gemeinden. Da haben wir uns gekannt und so dann während sieben Jahre, ging ich dann im August, war in Urlaubszeit in Rom, wenn ich da war, und war ich dann Urlaubsvertreter in Rechterfeld. Und für Mittagessen war ich immer bei ihm. Von Rechterfeld bis Fiesbeck mit dem Fahrrad. Und das war sehr, sehr gut. So haben wir uns eine tiefe Beziehung bekommen.
Herr Kardinal, einem Journalistenkollegen haben Sie zuletzt erzählt, die Ernennung zum Kardinal, also Ihre Ernennung zum Kardinal, hat Sie überrascht. Mit welchen Gefühlen fliegen Sie jetzt nach Rom?
Ja, sind so, ich kann überhaupt nicht überschreiben, welche Gefühle. Ist vielleicht ein Gefühl, dass der Papst eine Vertrauen auf unsere Kirche in Amazonas hat. Das geht ja, glaube ich, über eine persönliche Sache, sondern Kirche und die Kirchen, die im Amazonasgebiet sind, Amazonas ist ja nur nicht Brasilien. Es sind acht Staaten, die zum Amazonasgebiet gehören. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Papst nach Amazonas geschaut hat und einen von den Bischöfen da als Kardinal ernannt hat. Und das haben die Gemeinden auch denselben Eindruck. Und das macht mich glücklich, weil die Leute meinen nicht, dass eine eigene personale Wert ist, sondern dass der Papst wieder nach Amazonas geschaut hat. Während der Pandemiezeit hat der Papst telefoniert. Und da jetzt sagen die Leute, der Papst hat uns wieder gesehen, schaut wieder nach Amazonien hin.
Sie nehmen das sehr deutlich wahr als eine Wertschätzung der katholischen Kirche am Amazonas. Warum, glauben Sie, ist dem Papst diese Region und zwar der Katholizismus dort so wichtig, auch mit Blick auf die Weltkirche?
Ja, das war schon vor 50 Jahren, haben die Bischöfe von ganz Amazonas sich zusammen in einer Treffung. Und da gab es eine sehr gute Texte, das die rausgegeben haben, wie die Kirche da sein soll. Eine inkardinierte Kirche und eine Kirche der Befreiung. Aber eine Kirche, die Basisgemeinden und eine Kirche, das mit die Indigene arbeiten soll. Und damals war ja auch noch so, viele Gemeinden wurden gegründet von Südbrasilien, die von Südbrasilien gekommen sind. Und die Bischöfe haben das gesehen, dass auch diese Kirche sind und diese Gemeinde dann auch aufgebaut haben. Und ich meine, dass der Synode in Rom, Amazonas-Synode, hat gezeigt, dass dieser Weg, dass die Kirche vor 50 Jahren versucht hat, ein guter Weg ist. Das heißt, die Kirche ist mit, die Gemeinde, die Kirche ist da. Und auch, ich bin ja nur 2 Jahre jetzt da. Ich bin mir sicher, dass alle sich Kirche fühlen. Das heißt, es ist nicht nur der Bischof, es sind nicht nur die Priester. Aber alle fühlen sich als Gemeinde. Und das hat den Papst beeindruckend, dass die Kirche in Amazonas versucht, wirklich die Gemeinde ausbilden, die Gemeinde vertiefen. Und auch in Amazonas ist es so, dass die Laien sehr viel mitmachen, weil ja bald ein Jahrhundert, das eigentlich ohne Priester in Amazonas war, in brasilianischer Amazonas. Und die Laien haben das weitergeleitet. Und das machen die heute sehr, sehr gut noch mit. Wir sind ja in der Erzbistum, wir sind ja in einem Synodeprozess, wird jetzt in Oktober enden. Und ich habe wirklich den Eindruck, alle wollen mitmachen. Alle wollen mitmachen. Heißt, die kleine Gemeinde, die neben die Flüsse sind, die indigene Gemeinde, die in der Stadt sind, die Peripherie sind, alle haben versucht mitzumachen. Wollen wir sehen, was jetzt zu Ende dann auch wir auf den Weg bringen können.
Wir sprechen gleich noch ausführlicher über Ihre Arbeit im Amazonas und auch über das, was es bedeutet, dort Kirche zu sein und auch Kirche zu gestalten. Aber natürlich interessiert uns auch dieser Job als Kardinal und diese Ehre, die Sie jetzt als Kardinal haben. Sie sind einer von den Auserwählten, die mit auch den nächsten Papst wählen dürfen. Was glauben Sie, wird über diese Funktion hinaus und die Tatsache, dass Sie jetzt zu den Purpurträgern gehören, was wird sich durch diesen Titel Kardinal noch für Sie ändern in Ihrer Arbeit?
Ich glaube nicht viel.
Okay.
Das heißt, du bist Bischof, du hast ein Amt, du musst dieser Amt weiter üben. Aber ich glaube, es ist mehr ein Dienst, Kardinal zu sein. Besonders Kardinal zu sein in der ganzen Gebiet Amazonas heißt, dass man die Synode weiter möchte machen, weiterbringen. Und auch dieser Brief, dass der Papst nach der Synode uns geschrieben hat, da sind ja 4 Träume drin, dass diese Träume nicht nur Träume bleiben, aber auch wirklich eine Realität. Und das glaube ich, dass als Kardinal, dass ich ausüben kann. Aber was noch herkommt, weiß ich noch nicht. Wollen wir sehen, was kommt.
Sie sind 1972 als junger Mann in den Franziskanerorden eingetreten. Und jetzt, genau 50 Jahre später, 2022, werden Sie nun vom ersten Papst überhaupt, der den Namen Ihres Ordensgründers angenommen hat, zum Kardinal ernannt. Was hat Sie damals dazu bewegt, ausgerechnet dem Franziskanerorden beizutreten? Und was bedeutet Ihnen das Franziskanische für die tägliche Arbeit?
Ich komme aus einer Gemeinde, das tief Franziskaner geprägt ist.
Also in Ihrer Heimat in Südbrasilien?
Ja. Die Franziskaner von Anbeginn aus, der kleine Gemeinde, die waren da. So, dass Kardinal Arns ja auch von dieser Gemeinde ist. Und viele Priester, viele Schwestern. Und dann ist auch tief Franziskaner. Und man hat überhaupt nicht gedacht, ja, ich möchte Priester sein. Ich wollte als Kind einer Missionar sein in Afrika. Und da habe ich nicht viel daran gedacht. War ja nur Franziskaner da. Habe ich gemeint, ja, als Franziskaner kannst du ja Missionar sein, weil aus Deutschland waren ja auch Priester da als Franziskaner, die kommen aus Deutschland als Missionar. nach Brasilien. So diese Meinung hat mich geholfen, in der franziskanischen Orden zu treten. Natürlich nachher reift man und sieht man, dass eine tiefe Möglichkeit ist da, dass ein Leben als Franziskaner, als Barmherzigkeit, als die Armennähe sein soll. Solidarität, Fraternität sind so viele Ausdrücke, wo man sagen, dass die franziskanische Spiritualität hat. Und obwohl ich jetzt nicht mehr im Kloster lebe, in einer Gemeinde, aber das versuche ich noch weiter zu üben, diese franziskanische Spiritualität. Ich meine, für uns ist das sehr wichtig. Dann ist man, hat man das Gefühl, die Spiritualität der Freiheit. Das ist man frei. Wo man hinkommt, ist gut. Und wo man ist, ist auch gut. Wo man ist auch gut. Und als Franziskaner jetzt in Amazonas, ich kann bald sagen, dass es eine Gnade ist, dass man da ist und in den Armen und so in einem Gebiet, das sehr viel von der Kirche erwartet.
Zumal Sie ja auch schon ganz andere kirchliche Strukturen auch erlebt haben. Brasilien ist ja ein sehr vielschichtiges Land. Sie selber sind im Süden Brasiliens geboren, haben dann vor ihrem Amtsantritt als Erzbischof von Manaus in Amazonien als Weihbischof in Brasilia gearbeitet. Das ist die Hauptstadtdiözese, also eine urbane Gegend, würde ich mal sagen, und sind dann in das Amazonasgebiet gekommen. Was waren Ihre wichtigsten Lernerfahrungen, als Sie dann plötzlich so aus diesem Urbanen ins, ja, ländlich kann man ja fast gar nicht sagen, also in diese Weite des Amazonas gekommen sind?
Ich war ja erst Bischof in São Félix da Araguaia. Da habe ich erstmal gesehen, was eine Kirche ist unter den Armen. Im Kloster hast du eigentlich alles. Als Bischof habe ich erstmal gespürt, was heißt Armut. Nicht nur, weil Armen da sind, aber dass man sich eben hingeben muss und immer auf der Straße sein soll. Es waren ja so viele Gemeinden und immer unterwegs sehr wenig Priester. Das waren ja 150.000 Quadratkilometer. Und nachher kam ich dann von da aus nach Brasilia als Generalsekretär der Bischofskonferenz und von da aus wurde ich dann nach Manaus. Muss man schon sagen, dass eine ganz andere Mentalität war in São Félix da Araguaia. Da war ich das erste Mal mit den indigenen Völkern. Wir haben immer gelesen, einige gesehen, aber nicht mitgelebt. Ich war bei denen nie ins Gespräch gekommen. Und da nicht nur ins Gespräch, auch man da mit denen schlafen, mit denen kommen. Da haben wir sogar eine Kirche gebaut, unterstützt von Bischof Timmer Evers. Und er kam nachher für die Einweihung. Und da sind auch andere verschiedene Indianervölker. Das habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man sich unterhalten kann, wie man neue Beziehungen führen kann, wie eine andere Kultur ist. Ich kam von Südbrasilien, einer Kultur, eigentlich eine europäische Kultur, und da sind ganz andere Kulturen. Zum einen kleinen Beispiel, bei die Tapirapé ist ein Stamm, die waren ja 47 Leute. Heute sind die über 1000 und die sind da geblieben, weil die Kirche geholfen haben, weiterzugehen. Und die haben sich immer wieder zusammengestellt und abends wird dann diskutiert über die Sachen und wird aber nie gewählt. Wird immer darüber diskutiert. Nach 10 Jahren wurde dann, ja, kann wohl Strom in der Gemeinde jetzt in unser Dorf reinkommen, nach 10 Jahren. Weil nie gewählt wurde. Es wurde immer gesprochen, bis die Meinung gibt, ja, ich glaube, jetzt ist es der Zeit. Ich habe gelernt, wie ein Prozess ist, wie ein Dialog sich gibt. Das heißt, du musst lernen, hören. Das, glaube ich, habe ich mehr gelernt unter den Armen, aber besonders bei den Indianervölkern. Das ist man nicht gewohnt. In unserer Kultur ist man nicht gewohnt. Man diskutiert und man will gleich sagen, was ich meine. Und das ist, die haben die Geduld, ja, wir müssen hören. Und langsam geht das dann weiter. Dann nach 10 Jahren gab es dann nicht eine Wahl, aber so, ja, ich glaube schon, das kann reinkommen. Das ist, ich glaube, für uns Kirche ist das heute als synodaler Weg sehr, sehr wichtig. Und die haben keine Angst zu diskutieren. Die haben auch keine Angst, wenn es ein bisschen Spannung gibt. Ist nicht. Das heißt, und ich spüre jetzt auch in Manaus, diese kleine Gemeinde, die neben die Flüsse sind, die haben auch diese Geduld. Haben auch diese Geduld. Ist eine andere Zeit. Die haben nicht die Zeit der Uhr. Die haben eine andere Zeit.
Wir notieren das schon mal als Sache, die wir auch mit Blick auf den synodalen Weg ja vielleicht tatsächlich aus Südamerika lernen können. Wir haben mal ausgemessen und ein bisschen nachgerechnet. Ihr Erzbistum Manaus in Amazonien, das ist im Nordwesten Brasiliens. Das Erzbistum ist etwa 5,4 Mal so groß wie das Bistum Dresden-Meißen. Und sie sind dort für etwa 1,67 Millionen Gläubige verantwortlich auf dem Gebiet. Und auf einen Priester im Erzbistum Manaus kommen etwa 10-mal so viele Katholiken wie im Bistum Dresden-Meißen. Also so im Verhältnis. Das klingt nach einem echten Knochenjob für die, die dort Kirche machen. Also das klingt für mich nach sehr wenige, die offiziell den Hut katholische Kirche aufhaben, als diejenigen, die für die oder in der Kirche arbeiten. Und sehr, sehr viele Menschen auf einem sehr weiten Gebiet, für die sie Seelsorge zu organisieren und zu gewährleisten haben. Wie kriegen Sie sich, Ihre Priester und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert, das zu tun?
Wenn man nur sieht, dass die Kirche koordiniert muss werden, animiert muss werden von den Priestern aus der Bischof, dann bist du zerstört. Aber wenn du siehst, dass die Männer und Frauen, die tiefgläubig sind, und die sind da auch verantwortlich für die kleine Gemeinde. Kommst du hin, stellt sich gleich einer vor, ich bin hier der diese Gemeinde leitet, wo sie kommt, wo er kommt, das geht so. Und dann sind immer in einer kleinen Gremium in einer Gemeinde. Ich meine nur, dass was Wichtiges fehlt. Sonst sind die Gemeinden eigentlich gut begleitet in den synodalen Weg. Was die Laien mir gefragt haben, warum bekommen die nicht mehr Ausbildung? Das ist interessant. Die wünschen, dass vertieft wird. Ich meine nur, dass wir besser mit den kleinen Gemeinden geht es eigentlich als Kirche sehr gut. Wir sind eigentlich präsent. Nur wir haben die Eucharistie nicht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die Eucharistie oder wenigstens, dass die ein Sakrament feiern können. Das in der Vergangenheit gab es schon, dass in bald alle Gemeinden einer verantwortlich war für die Taufe. Und das wurde nachher zur Seite geschoben. Und ich möchte, dass wieder eingeführt werde, dass eine kleine Gemeinde sich so als Gemeinde fühlt, katholische Gemeinde, dass sie das Wort Gottes zelebrieren, aber auch ein Sakrament zelebrieren können. Sonst kommt der Priester manchmal ein, zweimal im Jahr. Das finde ich eigentlich als Gemeinde sehr, sehr wenig.
Spielen in dem Zusammenhang auch die Veri Probati eine Rolle?
Ja, aber muss man einen Weg finden, bis das Veri Probati sind und so. Das muss man, wie bei den Indigenen man gelernt hat, muss man darüber reden und sprechen und wiederholen. Mit den Gemeinden auch zusammen. Diakone. Bei dieser Gemeinde ist ja nicht, ich war ja jetzt eine Diakon im Stadt und schicke dahin. Das funktioniert nicht.
Also als altkluger Europäer könnte ich jetzt aber entgegnen, wenn man immer nur wartet und redet und redet und redet und dann mal guckt, was passiert, dann kann man vielleicht auch den richtigen Moment für eine Entscheidung verpassen.
Ja, aber muss man viel darüber nachdenken und der Moment kommt, wenn man offen ist. Wenn man nur diskutiert, dass die Sachen weitergeschoben werden, ist was anderes. Das war am Anfang der Kirche gerade so. Da war Paulus und Petrus. Paulus sagte, ich habe ihm das Gesicht gesagt. Das heißt, es gab nicht nur schöne Sachen, gab es auch Diskussionen. Und bis das dann auch weiterging, da war ja auch ein Prozess. Aber dieser Prozess ist passiert. Nur wie das sagen kann. Ich möchte schon, dass zum Beispiel bei den indigenen Dörfern, das ist leichter, wo man sagen, aufzunehmen. Wo man sagen, Veri Probati. Sogar wir diskutieren unter uns zum Beispiel, dass ein eigener Ritus da sein kann für diese verschiedenen Völker. Das wäre vielleicht besser. Dann können wir besser unsere Kirche, unser Glauben inkulturieren. Das heißt, es geht ja nicht nur ums Liturgie. Manchmal denkt man, Inkulturation geht ums Liturgie. Es geht nicht nur ums Liturgie. Zum Beispiel, wo wir da waren bei Volk Charvanti, da ist die Katechese ganz inkulturiert. Ganz inkulturiert. Ist da ein Salesianerpriester, der ist von 1957 da, und da hat er Jahre studiert und nachgeschaut. Nach 30 Jahren hat das eingeführt. Das heißt, muss man ein bisschen Geduld haben, aber auch Gefühl dafür zu haben. Was ist nicht alles, was man meint, das für denen wichtig ist?
Wir haben viel jetzt über das Gemeindeleben und über die Organisation von Gemeinde gesprochen. Schauen wir mal in das soziale und politische Gefüge in Brasilien. Das meiste Land in Brasilien gehört Großgrundbesitzern. Viele ärmere Menschen, vor allen Dingen auch Indigene, streben immer mehr in die Städte und Metropolen. Wie gelingt es der katholischen Kirche, vor Ort die Situation der Armen zu verbessern?
Ich glaube, was man wieder besser diskutieren muss, ist wieder eine Agrarreform. Darüber müssen wir wieder nachdenken. Unsere Bischofskonferenz hat darüber schon vor mehr Jahren darüber auch sogar einen Text herausgegeben. Aber es ist, glaube ich, Zeit, dass man wieder. Aber ich meine, das ist eigentlich jetzt im Moment nicht das Wichtige. Ich glaube, Ökologie ist heute wichtiger. Was da abgeholzt wird und was da gemacht wird, ist heute, und wie du gerade gesagt hast, die Indianervölker werden immer weiterhin geschoben. Wir können uns vielleicht nicht vorstellen, dass in Amazonasgebiet noch circa 100 verschiedene kleine Stämme sind, die noch keinen Kontakt haben. Und die wollen keinen Kontakt haben. Die haben schon Kontakt mit die indigene Völker, die ein bisschen mehr auch isoliert sind. Das heißt, isoliert in unserer Meinung. Die sind nicht isoliert. Die haben eine Beziehung mit des Ganzes. Ja. Nicht nur, die wollen keine Beziehung mit unserer Kultur. Nicht wahr? Wenn man da nachdenkt, was ist da, was machen wir als Kirche, dass diese kleinen Völker noch leben können? Das heißt, wenn diese weg sind, ist Sprache weg, sind Kulturen, sind Lieder, sind Tanzen, das ist einfach weg. Ist einfach weg. Das heißt, ein Stück Brasiliens ist weg. Das heißt, unsere Elite in Brasilien schaut nicht danach auch. Die wollen was haben, wollen Land haben, Sojaplantage, Vieh, das ist der Wichtige. Gold suchen, ja, Holz verkaufen. Das meine ich, das Wichtige ist. Das heißt Geld.
Können Sie mal konkret beschreiben, wie die Kirche da versucht, diesen Völkern oder auch den Indigenen, mit denen sie natürlich Kontakt haben, aber auch den Menschen aus ihren Gemeinden da konkret zu helfen? Also was sind ganz konkrete Möglichkeiten für Sie, dagegen zu wirken, gegen diese Prozesse?
Zum Beispiel in Manaus haben wir ca. 35.000 Indigenen im Stadt, in der Peripherie. Und wir versuchen, die Jüngere zusammenzuziehen, uns treffen, so diskutieren über Sprache, über Kultur, aber dass sie auch in der Uni reinkommen und nachher wieder zurück in ihr eigene Dorf.
Also quasi nicht in der Stadt bleiben, ja, sondern so wirklich auch einen Anlass haben, zurück in die Heimat zu kommen.
Und man spürt, dass die bereitet sind, wenn die Uni vorbei haben, wieder zurückzugehen. Und das ist sehr wichtig. So wichtig, dass zum Beispiel Tapirapé-Volk ist kein Erfolg in der Welt, so, dass so viele die haben 1000 Einwohner, wollen wir so sagen. Und alle Lehrer, die haben Uni besucht. Alle. Die Grundschule, die haben Uni besucht. Es gibt kein Erfolg in der Welt, statistisch so viele Uni besucht haben. Und die kommen alle zurück und die wissen sicher, wenn wir so als Tapirapé leben wollen, müssen wir unsere eigene Kultur behalten. Aber auch, was wir als Meinung der Welt Gottheit und so. Die haben das klar. Und wir wollen versuchen, dass mit diesen, die nach Manaus gekommen sind, dass auch die so drin wachsen, andere Meinung, andere Mentalität. Vielleicht, wenn die wieder zurückkommen, dass die auch mehr mit der Regierung ins Gespräch kann kommen, aber auch nicht nur ins Gespräch, aber auch sich besser ausdrücken können. Nicht wahr? Ist immer schwierig, wenn man eine Sprache nicht richtig, dann kann man sich nicht richtig ausdrücken. Nicht wahr? Und ich spüre schon, weil es sind ja auch heutzutage von diesen verschiedenen Stämmen sind Professoren in der Universität. Und da spürt man, wie wichtig diese Leute sind. Sind Frauen und Männer. Schade, dass die nicht wieder zurückgegangen sind. Ja. Aber die können die andere Jugend, die in die Uni reingetreten, die können die dann auch begleiten.
Ich möchte noch mal ganz kurz eine Frage in Richtung Gesellschaft und Politik Ihnen stellen. Hierzulande in Deutschland wird der brasilianische Staatspräsident Bolsonaro von vielen Beobachterinnen und Beobachtern skeptisch beurteilt. Wie ist das Verhältnis der katholischen Bischöfe zum Staatspräsidenten und welche Erwartungen haben Sie an die Politik, auch mit dem Blick darauf, dass bei Ihnen, soweit wir wissen, im Oktober ja auch Wahlen anstehen?
Ja, es ist nicht leicht zu sagen, was die Bischöfe. Wir sind über 300.
Ja, aber Sie kennen sich ja.
Ja, aber wir sind nicht alle in derselben Meinung, auch politisch. Ja. Und das ist so und ich glaube, es ist auch gut so, dass verschiedene Meinungen da sind. Nicht wahr? Und einige, vielleicht nicht, dass sie so mit Bolsonaro mit sind, aber schon ein bisschen seine Meinung vielleicht auch sind. Was ich Schwierigkeiten habe, ist, was Bolsonaro mit verschiedenen Institutionen macht. Das heißt, der oberste Gericht ist ja immer so an attackieren. Nicht wahr? Der oberste Gericht von Wahl immer wieder. Und das gibt nicht nur Spannung. Das gibt, wenn man nicht aufpasst, kommt langsam, was Brasilien ist, dann ist jeder einer für sich. Wenn ein Staat nicht mehr richtig da ist, wo man alles attackieren kann, und das ist nicht gültig, dann trifft man auch die moralischen Sachen. Und das ist sehr gefährlich, sehr gefährlich. Es gibt nicht nur Spannung. Es gibt dann auch, jeder ein macht seine Sache, wie jeder einer will. Dann gibt mehr Gewalt. Ne? Wo bleibt die Solidarität? Wo bleibt die Fraternität? Und wir sind, ist meine Meinung, nicht wahr? Wir sind in einem Moment, das sehr, sehr schwierig ist, zum Beispiel mit Gewalt. Waffen, ja, ist ja dafür. Wie viele Waffen heutzutage darum es gibt. Das heißt, wird heutzutage mehr getötet wie in der Vergangenheit. Es gab ja auch natürlich. Was ich persönlich hoffe, dass eine Regierung reinkommt, dass, wo man wieder ins Gespräch kann kommen. Und wo man wieder sagen kann, wir müssen auf unser Land aufpassen. Was machen wir politisch für die Armen? Was machen wir, dass Amazoniasgebiet geschützt wird? Was machen wir als Regierung natürlich, dass mehr Gerechtigkeit da ist? Dass die Leute sich wieder als Brasilianer sich fühlen? Ist heute so. Sogar in die Familien gibt es Spaltung. Einige Sachen kann man in der eigenen Familie nicht mehr darüber reden. Nein. Ich hoffe, dass eine andere Regierung reinkommt, nicht wahr? Durch die Wahl. Und dass diese Regierung versucht, wieder, muss man sagen, dass die Leute sich mehr unterhalten und so.
Herr Kardinal, zum Schluss möchte ich Ihnen nochmal den Begriff Synodalität quasi um die Ohren werfen. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und wir haben auch schon gelernt, dass wir also zum Beispiel das Thema Geduld und Zeit lassen, beziehungsweise auch Zeit, um wirken zu lassen, vielleicht ja berücksichtigen sollten. Aber nun haben wir diese Prozesse, zum einen diesen weltweiten synodalen Prozess, den Papst Franziskus angestoßen hat, aber natürlich auch den synodalen Weg hier in Deutschland, der ja gerade läuft und auf ein Ende hinstrebt. Wie beurteilen Sie denn diesen Diskurs, den Sie hier gerade im deutschsprachigen Raum vielleicht ja durchaus mitkriegen in Brasilien, und was hoffen Sie sich von diesem synodalen Weg weltweit? Fangen wir mal in Deutschland an. Wie beobachten Sie diesen synodalen Weg hier von den deutschen Katholiken?
Ich weiß nicht viel von Deutschland. Ich bekomme ein bisschen mit in den Medien, und was auch Bischof Bahlmann hier und da was sagt. Nicht wahr? Aber derselbe hier Weg gehen, heißt nicht, derselbe Meinung zu haben.
Das ist ja okay, solange man auf dem Weg gemeinsam geht, ist ja Meinungsverschiedenheit vielleicht ja sogar eher hilfreich.
Ich spüre zum Beispiel in Manaus, wir sind ja jetzt schon bald 2 Jahre unterwegs, und gab es auch Spannung. Und wird wahrscheinlich wohl einige Sachen werden auch noch weiter mit Spannung gehen. Und einige Sachen können wir eine Schritte nicht weitermachen. Vielleicht ist es so. Wollen wir sehen. Aber ich meine, dass synodale Weg der Zukunft der Kirche ist.
Das heißt, das, was Sie jetzt auch besprechen in der in zu Ende gehenden Amazonas-Synode, beziehungsweise haben ja gesagt, dass das jetzt im Herbst endet, sind Impulse, die Sie auch gerne der Weltkirche sozusagen mitgeben möchten, die also vielleicht ja natürlich speziell auf Ihre Fälle gemünzt sind, aber die vielleicht ja auch Ideen für den Rest der Welt haben.
Das Erste ist, dass die Gemeinden sich als Kirche fühlen. Und der synodale Weg zeigt das. Und das ist manchmal nicht leicht, weil man ist gewöhnt, dass der Priester kommt, Gottesdienst, ja, und man hat nicht das Gefühl, dass manchmal die Gemeinde so frei ist, dass sie auch sagt, was sie meint. Und der synodale Weg zeigt, dass wir alle hören müssen und wir alle verantwortlich sind für die Kirche, alle. Und dass alle mitmachen, das ist ein Weg, das ist nicht gemacht. Wege gehen ist Wege machen. Das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, es ist die Zukunft der Kirche. Die Zeit, wo man gesagt hat, ja, der Papst hat das gesagt, der Bischof hat das gesagt, der Priester hat das gesagt, das ist sehr wichtig, aber ich glaube, diese Zeit ist bald vorbei.
Haben Sie da nicht Sorge um die Einheit?
Ja, das geht ja nicht um Spaltung. Der Gegenteil. Da muss man auch sagen, was Einheit ist. Einheit heißt nicht dasselbe Meinung. Einung heißt, dass ich wichtig finde und mich beeindruckt, was Reich Gottes ist. Und darum geht es, nicht nur um Struktur. Wie viel ist unsere Kirche Reich Gottes? Und dann nachher, Papst Franziskus zieht das immer nach Barmherzigkeit, nicht wahr? Und synodale Weg ist ein Weg, das alles mitnimmt. Man will immer einige Sachen zur Seite schieben. Zum Beispiel in dem Brief, das der Papst uns geschrieben hat nach der Synode, sind ja die 4 Träume, das ich schon gesagt habe. Das ist eigentlich eine Hermeneutik der Totalität. Oder heißt Hermeneutik des Ganzes. Nichts fällt raus. Das Ganze ist einer Weg, wo man gehen muss. Das heißt, alle Schwachheiten kommen mit. Und weil alle mitkommen, das ist sehr wichtig für die Rettung von uns alle. Ich meine, dass wir auf der richtigen Weg sind.
Herr Kardinal, danke für Ihre Zeit und danke, dass Sie bei uns hier in Dresden zu Gast waren und im Podcast zu Gast waren.
Danke, danke.
Das war Kardinal Leonardo Steiner im Interview mit uns, mit dem Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Eure Meinungen und Kommentare sind gefragt. Bitte schreibt uns bei Facebook oder Instagram oder direkt über die Website lebendig-akademisch.de. Und wenn euch unser Angebot gefällt, das wir hier machen, dann abonniert uns bitte. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sind und bleiben natürlich kostenlos. Und mit einem Abo oder einem Klick auf Folge ich verpasst ihr nichts. Und wenn euch denn gefällt, was wir hier so machen, dann gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und empfehlt uns bitte weiter an eure Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Falk Hamann, Jonathan Burger, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.